Diese Ausgabe von Wir reden mit wird Ihnen präsentiert von MM Warburg & Co. MM Warburg & Co. Zukunft seit 1798.
Next Gens aus Unternehmerfamilien haben heute wahrscheinlich so viele Karriereperspektiven wie nie zuvor. Man kann natürlich nachfolgen, nicht wenige von den Next Gens in Unternehmerfamilien entscheiden sich aber auch selbst zu gründen und ihr eigenes Geschäftsmodell groß zu machen. Und dann gibt es noch diejenigen Next Gens, die sich auf die Seite der Investoren schlagen und von dieser Seite versuchen, Geschäftsmodelle zu fördern, die sie für aussichtsreich halten. Wenn nun eine Gründerin mit einem schnell wachsenden Geschäftsmodell auf einen Investor trifft und beide stammen aus Unternehmerfamilien mit allem, was dazugehört, dann ist das eine Konstellation, die wir uns hier im Wir-Podcast unbedingt anschauen wollen. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen an den Endgeräten, zu einer neuen Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Sarah Bautz, ich bin Redakteurin beim Wir-Magazin für Unternehmerfamilien und heute sind bei mir zwei Gäste, die ganz verschiedene Rollen und dann doch wieder viele Gemeinsamkeiten haben. Annika von Mutius ist, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, so etwas wie ein Shootingstar der Human Resources Szene in Deutschland. Als Mitgründerin des Startups Empion hat sie Ende 2021 ein Geschäftsmodell geschaffen, das Recruiting beziehungsweise den Matching-Prozess KI-basiert optimieren will. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Nachfrage so ein Geschäftsmodell heute erfährt. Und umso mehr freuen wir uns, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, hier bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Annika.
Danke, liebe Sarah. Ich freue mich sehr.
Und bei uns ist Ruven Dresselhaus. Er ist Co-Gründer und Geschäftsführer von Cavalry Ventures, ein Early-Stage Venture Capital Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 260 Millionen Euro. Und ihr seid, Ruven, das darf ich an dieser Stelle sagen, seit Oktober 2023 Hauptinvestor bei Empion. Herzlich willkommen, Ruven Dresselhaus.
Danke, Sarah. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ihr beide habt ja ganz viele verschiedene Rollen. Annika, du bist Gründerin und du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Ruven, du bist Investor und du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Dieser Gemengelage wollen wir uns sozusagen mal langsam nähern und zwar am liebsten über eure heutige Tätigkeit und wie ihr euch überhaupt kennengelernt und wie ihr zueinander gefunden habt. Annika, im Wir-Podcast hören jetzt nicht nur HR-ExpertInnen zu, deswegen beschreib uns doch mal kurz, was macht Empion und warum dachtest du, dass das eine mega Geschäftsidee wäre?
Ja, erstmal danke für die so schöne Einführung, liebe Sarah. Und genau, Empion, wir entwickeln oder wir automatisieren Headhunting-Prozesse. Das heißt, wir matchen Unternehmen und Bewerber nicht nur auf Basis von Skills und Qualifikationen, sondern eben insbesondere auch auf Basis der Werte, auf Basis der Unternehmenskultur, auf Basis der Persönlichkeitsmerkmale. Und das hat insbesondere den Vorteil, dass wir natürlich zum einen durch Technologien eine individuelle Jobsuche für die Bewerber ermöglichen, zum anderen aber auch gerade Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht die spannendste, bekannteste Arbeitgebermarke haben, auch für Bewerber sichtbar machen, eben erst aufgrund der Unternehmenskultur und aufgrund der differenzierenden Werte. Und das ist, was wir bei Empion tun. Und wenn du jetzt danach fragst, wie sind wir dazu gekommen, letzten Endes, ich muss sagen, ich habe gar nicht immer so gedacht, dass ich unbedingt ein Unternehmen gründen sollte. Das war nie so Teil meines Mindsets. Und ich erinnere mich aber sehr, sehr gut an die Momente damals mit Larissa, als wir uns kennenlernten. Das war damals in ihrem Zuhause in Südtirol. Und wir kamen ja nun beide aus den Promotionen, hatten damals wahnsinnig engen Austausch mit vielen mittelständischen Unternehmen, haben gesehen, welche tolle Kulturen dort sind und wie wenig das aber insbesondere für externe Zwecke eingesetzt wird. Und so arbeiteten wir uns da so langsam voran und letzten Endes, am Anfang war es eine Vision, auch die Beziehung zu Larissa, also meiner Mitgründerin, die mich daran wahnsinnig begeistert hatte. Und Man muss aber auch unromantisch sagen, es gibt ja viele gute Ideen. So. Und es wurde eigentlich erst dann so spannend, auch in der ganzen Reise, als dann ein Geschäftsmodell daraus entstanden ist. Und als wir dann wirklich großartige Investoren, wie zum Beispiel auch Ruven, gefunden haben, Kunden fanden, glückliche Kunden daraus wurden. Und damit wurde natürlich das ganze Ampion und das ganze, die ganze Idee, das Geschäftsmodell real. Und ich erinnere mich noch so genau an diesen Tag, an dem wir die erste Vermittlung durch Ampion geschafft hatten. Ich erinnere so gut, alle liefen jubelnd durch unser kleines Office. Und so sind ganz viele Elemente auf dieser Reise entstanden, die mich natürlich ganz begeistert, nicht nur von der Idee selbst machen, sondern auch von dem Unternehmen, was wir bauen. Denn wir sehen jetzt natürlich auch, wir hatten erste Kollegen, die wir eingestellt haben. Wir haben sogar inzwischen das erste Ampion-Baby von unserem ersten Kollegen, der in unser Team gekommen ist. Es entwickeln sich Freundschaften, ja. Und das ist so cool zu sehen, wie eine Familie entsteht. Ja, also wirklich eine Ampion-Familie, wenn man das so sagen möchte. Und auf all dieser Ebenen, also ob das jetzt Recruiting, HR ist, ob das jetzt das Start-up und das Wachstum des Unternehmens selbst ist und die Begeisterung, dass Menschen auch für uns arbeiten wollen und Teil dieser Veränderung im Recruiting sein möchten, all diese Ebenen begeistern mich wahnsinnig und das ist zauberhaft.
Ja, du hast jetzt sehr schön auf ganz vielen verschiedenen Ebenen die Entwicklung und den Wachstumsprozess beschrieben, den ihr mit Ampion ja jetzt bis heute schon hinter euch gebracht habt. Lass uns da noch mal kurz reinschauen, weil Wachstum funktioniert ja nicht in allen Startups gleich und da gibt es auch verschiedene Strategien, die man da verfolgen kann. Wir wissen jetzt schon, dass Ruven bei euch Investor ist, das heißt die Abstimmung sozusagen oder der Spoiler ist schon passiert. Lass uns trotzdem da noch mal kurz reingucken. Wann oder nach welchen Kriterien vielleicht habt ihr, deine Co-Gründerin Larissa und du, festgelegt, was für euch die richtige Wachstumsstrategie ist?
Also ich glaube, das hängt natürlich sehr vom Geschäftsmodell ab. Ja, also letzten Endes, was wir ja tun, ist eine Plattform bauen, in der wir natürlich auch Nachfrage und Supply gewissermaßen miteinander übereinstimmen sehen müssen. Und somit gibt es dann natürlich für einige Geschäftsmodelle Strategien, die besser funktionieren, wenn man schnell wächst. Und das ist natürlich auch ein ganz grundlegender Unterschied zu Familienunternehmen oder zu vielen Konstrukten von sehr klassischen Familienunternehmen, wo wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber letzten Endes schnelles Wachstum erfordert in der Regel auch finanzielle Ressourcen. Und das ist eine Sache, die letzten Endes durch Investoren, insbesondere auch durch Venture Capital Fonds, deutlich besser funktioniert. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn man es mal so ganz pragmatisch nimmt. Aber darüber hinaus muss ich auch sagen, ich erinnere mich so gut daran, als ich Cavalry kennenlernte, als wir uns kennengelernt haben. Ich muss sagen, nicht nur Ruven, das ganze Team, ja, alle waren so unternehmerisch und wir haben uns auf so einer persönlichen Ebene so schnell gut verstanden. Das war auch eigentlich eine Situation, in der wir sehr schnell auch makroökonomisch über den Markt gesprochen haben. Man merkt das ja sehr schnell, ob ein VC, ich habe inzwischen einige kennengelernt, ob sie sich auch inhaltlich gut auskennen, ob sie unternehmerisch voranbringend sind. Und das war so ein schönes Miteinander ab dem ersten Moment, was auch bis heute so geblieben ist. Und das war für uns natürlich auch ein ganz, ganz großer Treiber, neben der Tatsache, dass finanzielle Ressourcen wahnsinnig wichtig sind.
Ja, Ruven, das ist das perfekte Stichwort für dich, nachdem Annika uns jetzt ein bisschen beschrieben hat, wie sozusagen ihre Sicht auf das Kennenlernen oder auch vielleicht dann die Entscheidung für einen Investor aussieht. Ihr seid mit Cavalry Ventures bei Ampion als Hauptinvestor an Bord. Inzwischen, vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, wie ihr auf Ampion aufmerksam geworden seid.
Wir sehen im Jahr gut 1000 Firmen und investieren in ungefähr 10. Und jetzt in diesem Falle bei der Partnerschaft mit Ampion kam das durch ein Teammitglied. So sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Und Annika hat eben einen extrem wichtigen Punkt gesagt, nämlich die PS wirklich auf die Straße bringen. Und das ist etwas, wo wir enorm drauf achten und wo uns auch neben unserem Investoren-Hintergrund die Erfahrung als Unternehmer hilft. Also wir schauen da wirklich 360 drauf auf jedes Gründerteam und schauen auch, wie gut ist der Fit von dem Gründerteam zu dem Thema, was eben dieses jeweilige Gründerteam beackert. Und hier haben wir bei Ampion gesehen, dass wir also generell GründerInnen mit einem sehr tiefen Kundenverständnis schätzen. Das ist bei Ampion unserer Meinung nach absolut gegeben. Und du hast da auch Annika und Larissa, die durch ihren Forschungshintergrund und die Verwurzelung im Familienunternehmen einen unfairen Vorteil und auch einzigartige Einblicke mitbringen. Und letztlich in der jeweiligen Stage, jetzt hier im Falle Ampions, konnten wir aufbauen schon auf bestehenden Kundenbewertungen der Lösung. Etwas, was uns auch wichtig ist, wir machen ja auch überwiegend B2B und das Kundenfeedback hier bei Ampion, das war extrem positiv. Und das ist für uns auch deshalb so wichtig, da wir unser Netzwerk mit dem Investment öffnen. Also wir haben selber über 300 Investoren, das Netzwerk ist noch größer, viele davon aus dem Mittelstand, viele Familienunternehmer, Eigentümer, C-Levels, die wir eben dann in diesem Falle Ampion eben vorstellen. Und letztlich ist es für uns wichtig, dass die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, ohne uns erfolgreich sind, mit uns aber noch erfolgreicher.
Ja, vielen Dank, Rufen, für diesen Einblick da rein, was auch Cavalry mit an den Tisch bringt. Lass uns doch mal chronologisch einen Schritt zurückgehen. Bevor ihr euch jetzt in euren Rollen als Gründerin und Investor kennengelernt habt. Annika, du stammst aus dem Umfeld eines kleinen metallverarbeitenden Betriebs aus Rheinland-Pfalz, wo auch dein Vater bis heute geschäftsführender Gesellschafter ist. Bisher bist du ja offenbar nicht im Familienunternehmen nachgefolgt, sondern wir haben deine Gründungsgeschichte gerade gehört. Wie ist es dazu gekommen? Was war deine Hauptmotivation, erstmal nicht ins Familienunternehmen einzusteigen?
Ja, ich glaube, du hast es ja gerade gesagt. Also das, was wir im Familienunternehmen machen, Drahtverarbeitung, ist wirklich so grundlegend unterschiedlich zu dem, was wir jetzt mit im Recruiting machen. Und insofern, tatsächlich war dieses Thema Nachfolgen für mich nie ein Thema. Es wurde auch nicht wahnsinnig groß zu Hause thematisiert, aber ich habe es auch nicht selbst aktiv vorangetrieben. Das muss ich auch zugestehen. Und ich erinnere natürlich an meine Kindheit und ganz viele Ferienjobs im Familienunternehmen. Ich erinnere Inventur, in dem ich irgendwie meine ganze Schulklasse mitbrachte. Also ich hatte natürlich schon Berührungspunkte mit dem Familienunternehmen, aber ich habe mich nie ernsthaft mit dem Thema Nachfolge auseinandergesetzt und habe mich ehrlicherweise auch nie so bewusst unternehmerisch gefühlt. Und ich erinnere eigentlich noch ganz gut, und ich meine, ich habe mich ja dann auch für erstmal einen akademischen Weg entschieden, sogar einen sehr, wie soll ich sagen, sehr theoretischen Weg, weil es ja in die Mathematik ging in der Promotion und hatte damals dann allerdings das Glück, weil ich muss auch sagen, dass mir die Mathematik dann ein bisschen zu theoretisch irgendwann wurde, dass ich die Modelle, die ich damals gebaut habe, mit einem Startup im Silicon Valley anwenden durfte. Also klassische Predictive KI-Systeme, wie man das heute sagen würde. Und so habe ich dann 4 Jahre im Silicon Valley gearbeitet und durfte im Prinzip dort das erste Mal Startup wahrnehmen und erleben. Und das war für mich eine ganz aufregende Zeit und ich habe das wirklich geliebt. Und das war für mich das erste Mal auch so nah, weil ich eben damals eine der ersten Mitarbeiterinnen war, auch in dieses wirklich unternehmerische Anwendende hineinzukommen. Und als ich dann am Ende der Promotion meine jetzige Mitgründerin Larissa kennenlernte, was ja nun ungefähr 2 Jahre her ist, da hat es sich so gut gemeinsam angefühlt. Ja, sie wollte schon immer gründen tatsächlich und wir haben uns so wohl zusammengefühlt, dass ich innerhalb von 2 Wochen dann nach Berlin umgezogen bin und das Startup gegründet habe. Und das total Interessante jetzt rückblickend seit meiner 2 Jahre unternehmerischer Reise mit Ampion ist, dass ich seither auch viel mehr mit meinem Vater spreche über alle möglichen Themen, die einen eben so bewegen, weil er natürlich auch auf vieles eine wahnsinnig beruhigende Art auf mich hat und mir, seit ich jetzt Ampion gegründet habe, viel besser vorstellen kann, eines Tages vielleicht doch mal irgendeine Art von Rolle im Familienunternehmen einzunehmen. Also das hatte für mich eigentlich jetzt so eine Reise von Startup, also erstmal Akademia, Startup und dann irgendwie doch eine Sympathie dem Familienunternehmen gegenüber.
Ja, das ist total spannend, weil du ja zunächst gesagt hast, du hast dich eigentlich selber nicht so unternehmerisch verstanden und hast jetzt sozusagen über das Startup eigentlich auch diese Qualität oder diese Begeisterung vielleicht auch erst entdeckt. Gibt es denn noch weitere Dinge, wo du heute siehst, dass du die sozusagen zu Empion mitgebracht hast, aus deinem eigenen familienunternehmerischen Background?
Also es ist schon ganz grundlegend unterschiedlich, das muss ich schon sagen. Also ich meine, das Familienunternehmen ist zwar jetzt bei uns, wäre mit mir die dritte Generation, aber ist insgesamt schon 150 Jahre alt. Das heißt, man denkt in ganz anderen Zeiten, ja. Also zum Beispiel, wenn mein Vater eine neue Maschine bestellt, dann dauert das ganz flott mal 2 Jahre, bis die fertig ist, ja. Und wenn man das in den Zeitspannen vergleicht mit Empion, so lange existieren wir überhaupt erst als Unternehmen, ja. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied, den wir da sehen und auf vielerlei Ebenen viele, viele Unterschiede. Was ich jedoch, und da musste ich kurz drüber nachdenken, aber was tatsächlich eine sehr ähnliche Begebenheit ist, ist so die Liebe zum Produkt und zur Innovation, weil ich habe gerade gesagt, das Familienunternehmen ist schon recht alt. Wir haben teilweise dort Maschinen, die sind schon 60 Jahre alt und funktionieren seit 60 Jahren super gut. Das ist ganz üblich in klassischen Produktionsbetrieben. Und trotzdem ist man ja in der Lage, sinnhaft Innovation damit auszuüben. Ja? Also auch sogar KI-Systeme in der Anwendung von Maschinenparks mit einzubringen und einzubauen. Und das ist ja total spannend und das ergänzt sich sehr, sehr gut mit dem, was wir jetzt hier im Startup machen. Denn auch bei uns geht es ja darum, sinnhafte Technologien, sinnhafte KI-Systeme einzusetzen, um am Ende jetzt kein ideales Speichenprodukt oder eine ideale Drahtverarbeitung hinzukriegen, aber am Ende eine gute Besetzung von Positionen bei unserem Kunden zu ermöglichen. Und am Ende geht es nicht darum, komplexe Modelle zu bauen, sondern sinnhaft Technologien einzusetzen. Und das ist schon eine Sache, die kenne ich sehr, sehr gut aus der Art meines Vaters zu arbeiten, voranzukommen. Und ich glaube, das ist auch der Pragmatismus, den wir hier bei Empion an den Tag legen. Und das macht Spaß und das fühlt sich sehr ähnlich an.
Ruven, Nachfolge, produzierendes Unternehmen, Innovation, das sind ganz viele Stichwörter gewesen, die ich dir einfach eins zu eins jetzt mal an dich weitergebe. Auch du stammst aus einer Eigentümerfamilie hinter einem Familienunternehmen, der Josef Dresselhaus GmbH und Co. KG, ein Großhandelsunternehmen für Verbindungselemente und Befestigungstechnik aus Ostwestfalen, haben wir schon gehört. Und ich darf an dieser Stelle zwei Dinge spoilern. Erstens, du bist nicht nachgefolgt, ganz offenbar. Und zweitens ist auch die Firma heute nicht mehr im Besitz der Familie beziehungsweise der Familien. Lass uns da aber kurz noch mal chronologisch einen Schritt weiter zurückgehen. Als deine Familie noch Anteile hielt, da warst du von 2012 bis 2019 im Beirat des Familienunternehmens, hast aber auch, das kann man glaube ich so zusammenfassen, operativ immer dein eigenes Ding gemacht und 2015 Cavalry Ventures gegründet. Wie ist das zu dieser Konstellation damals gekommen?
Meine Eltern sagten immer Eigentum verpflichtet. Und ich hatte mich dann 2010 eingeschrieben an der WHU für eine Promotion zum Thema Family Governance, die ich dann ein Jahr später abgebrochen habe, weil ich angesprochen wurde, für einen Venture-Investor zu arbeiten. Und da habe ich dann erst einmal 3 Jahre lang sozusagen auf fremde Kosten, wenn man so möchte, also als Angestellter bei 2 verschiedenen Investoren, das Handwerk gelernt. Und für mich auch gesagt, dass Technologie und deren Umsetzung der Grundpfeiler menschlichen Fortschritts ist. Und im Venture Capital Bereich erlebt man diese beiden Komponenten meiner Ansicht nach in ihrer reinsten Form, weil GründerInnen und VCs sich täglich aufs Neue in einem Haifischbecken beweisen mit den besten Leuten, die es da draußen gibt. Und das ist halt überwiegend die Mehrzahl der Gründer und VCs. Gleichzeitig hat das Ganze auch noch eine hohe Bereitschaft zu Bären als Grundvoraussetzung, weil der Regenbogen oft sehr lang ist. Also da spricht man über Zeithorizonte von 7 bis 10 Jahren, bis man dann am Ende den großen Topf Gold in Form eines Exits bekommt. Und diese Art, Geschäft zu machen, ist im Modus operandi doch recht anders, als ein Familienunternehmen zu leiten. Also gewissermaßen gleicht da kein Tag dem anderen und man lernt auch jeden Tag enorm viel Neues. Und all das Vorgesagte, das sorgt dafür, dass ich jeden Tag mit einem Lächeln auf dem Gesicht aufstehe und mich in den Investorenalltag begebe.
Mit so freundlichen Menschen wie Annika von Mutius zum Beispiel. Das ist doch gut. Jetzt wissen wir aber ja auch, ich habe es gerade schon kurz gesagt, ihr habt, ich glaube, im Jahr 2020 haben die bisherigen Eigentümerfamilien von Dresselhaus ihre Firmenanteile verkauft an eine niederländische Industrieholding. Verkauf ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema mit allen unseren Gesprächspartnern für den Podcast, aber vor allem auch fürs Wir-Magazin. Dieses Erlebnis, sage ich mal, oder das auch so ja, ganz nah zu begleiten, hat das deine Art, über Eigentum nachzudenken, über, ich weiß nicht, Firmenleitung, vielleicht Verantwortung nachzudenken, verändert?
Absolut. Also unser Unternehmen, das war Teil meiner DNA. Und der Verkauf, der hat eine gewisse Lücke in mir geöffnet. Und reflektierend, ich meine, das meiste im Leben ist vergänglich. Ja, und mein Bestreben ist es, seit dem Verkauf viel mehr Beteiligungen erfolgreich in die nächste Generation zu übergeben. Und dies ist auch durch einen Firmenverkauf möglich. Die nächste Generation ist in diesem Falle eben ein anderer Eigentümer. Und wie ich eingangs sagte, Eigentum ist Verantwortung. Und diese Verantwortung, die spiegelt sich auch, dieses langfristige, also man kann schon fast sagen, ja, so eine Art Stewardship in meinem, also wirklich, dass man es an die nächste Generation übergibt, in meinem Denken und Handeln bei Cavalry wieder. Weil ich glaube, dass ein Unternehmen dann am besten floriert, wenn Leitung, Gesellschafter und Belegschaft dieselben richtigen Ziele verfolgen und in eine gemeinsame Richtung arbeiten. Das versuche ich auch jeden Tag in Cavalry einzubringen. Und als Miteigentümer unserer Portfoliofirmen wie Ampion sehe ich mich viel mehr als guter Hirte, der, obwohl man sozusagen überwiegend Minderheitsgesellschafter ist, man eben doch einen positiven Wertbeitrag in der jeweiligen Unternehmung leistet.
Über eure Zusammenarbeit würde ich gerne gleich noch sprechen. Ich habe vorab noch eine Frage, um sozusagen diesen Nachfolgeblock ein bisschen zu beschließen. Denn Annika, du hast gesagt, ja, dass deine eigene sozusagen die Entdeckung deines eigenen unternehmerischen, ich sag mal deiner unternehmerischen Freude vielleicht oder Begeisterung sensibilisiert dich oder interessiert dich auch wieder viel mehr für das Familienunternehmen. Rufen bei dir, ist das mit der Nachfolge bei Dresselhaus da Verkauf? Keine Option mehr. Mich würde trotzdem interessieren, ob euch manchmal NextGens, die vielleicht auch eine Idee für ein eigenes Geschäftsmodell haben, um Rat fragen, ob sie ja, gründen oder nachfolgen oder investieren.
Ich kann gerne beginnen. Also ich glaube, für mich war das Gründen jetzt der goldrichtige Weg, den ich um gar nichts eintauschen möchte. Also gerade weil ich auch gesagt habe, Gründen hat mir erstmals den unternehmerischen Weg irgendwie aufgezeigt. Und insofern, ich glaube, das schließt sich gar nicht zwangsläufig aus. Nur weil ich jetzt heute ein Startup aufbaue, heißt das nicht, dass ich vielleicht in 10 Jahren dann doch in irgendeiner Form ins Familienunternehmen einsteigen kann. Das kann ja auch ganz unterschiedliche Dimensionen haben. Ja, also ob das eine beiratende Tätigkeit ist, ob das operativ als Geschäftsleitung ist. Ich glaube, das ist ja nicht schwarz und weiß. Ja, ich glaube, da gibt es viele, viele tolle Möglichkeiten, über die man sich natürlich auch austauschen kann. Und ich glaube, es ist sogar im Gegenteil. Ich glaube, man kann die Erfahrungen, die man sammelt, auch gegenseitig sehr als Bereicherung sehen. Ja, diese vielleicht eher moderaten Wachstumsstränge, die man im Familienunternehmen vorfindet, im Gegensatz zu dem schnellen Wachstum, was man zum Beispiel im Startup hat. Und ich glaube, ein Gedanke, der mir dazu immer wieder kommt, ist, und der liegt mir dabei sehr am Herzen, ist, dass oftmals so ein bisschen gesagt wird, ja, irgendwie nur nachfolgen, ja, man macht ja nur etwas weiter. Ich sehe das persönlich ganz, ganz anders. Ich habe den allergrößten Respekt vor Unternehmensnachfolge. Gerade wenn man ja irgendwie dem gerecht werden muss, was über Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte entstanden ist in vorherigen Generationen, dem gerecht zu werden, das voranzubringen, das weiterzuentwickeln und eine neue Dimension zu schaffen, ist ja eine Riesenverantwortung im Vergleich dazu, dass man selbst etwas aufbaut. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man weniger Verpflichtung dem selbst gegründeten Unternehmen gegenüber hat, aber man hat natürlich für alles die Verantwortung, für den Aufbau und für das, was dann in der Zukunft geschieht. In einem Familienunternehmen mit vorherigen Generationen ist es ja ein bisschen eine andere Situation, weil man Verantwortung für eine Sache übernimmt, die andere aufgebaut haben. Und ich glaube, davor habe ich den allergrößten Respekt. Das heißt, ich habe vor jedem Nachfolger, jedem, der sich für die Nachfolge im Familienunternehmen entscheidet, den allergrößten Respekt.
Ja, das ist jetzt ein klassisches, es gibt kein Entweder-Oder. Ne? Allerdings, glaube ich, würde ich schon vielleicht daraus mitnehmen, dass für dich ja ein wichtiges Kriterium war, wo sich sozusagen dein Herz hinzieht. Also ne, im ersten Moment hat dich das Thema Familienunternehmen unternehmerisch nicht so gepackt. Und das kann sich ja aber auch nochmal ändern. Ne? Aber das wäre ja ein Fall von, wo zieht es dich hin vielleicht?
Manchmal hat das Herz ja unterschiedliche Wege.
Ja, und es darf sich ja auch nochmal ändern. Aber vielleicht rufen auch an dich noch die Frage. Also hast du solche Gespräche, wirst du gefragt oder bist du da, ich weiß, du bist ja sehr gut vernetzt im Bereich Unternehmerfamilien und da sicher auch gut mit Next Gens in Kontakt, die zum Beispiel noch nicht gegründet haben. Wirst du da gefragt, was du sozusagen empfehlen würdest oder wie du zu deinem Weg gekommen bist?
Ja, absolut. Und ich sehe das so, wie Annika, wie du das gesagt hast, habe da nichts hinzuzufügen. Deswegen würde ich jetzt ehrlich gesagt vielleicht noch eine weitere Komponente hier anreißen. Und zwar, ich sehe, das ist eine höchst persönliche Angelegenheit, diese Frage, ob man jetzt gründet oder nachfolgt. Und das geht schon fast auch etwas in das Philosophische, weil am Ende geht es ja auch um Sicherheit. Und was bedeutet Sicherheit? Bedeutet jetzt Sicherheit, dass man nachfolgt? Eben Annika, wie du ja sagtest, das bringt ja auch einen enormen Druck mit sich. Ja, man könnte natürlich unterstellen, dass eine gewisse lineare oder auch bei manchen Familienunternehmen exponentielle Wachstumskurve mit eben soliden finanziellen Fundamentaldaten Sicherheit bedeutet. Vielleicht für die eine Person, ja, vielleicht für die andere auch nicht. Und das Gleiche, wenn man gründet, vielleicht bedeutet für die eine Person Gründen Sicherheit, weil man eben ein sehr hohes Maß an Autarkie bei der Entscheidungsfindung des täglichen Handelns hat. Vielleicht bedeutet es aber auch für andere Menschen ein hohes Maß an Unsicherheit, weil natürlich das auch eine gewisse Unplanbarkeit beziehungsweise, ja, also man, also Es ist ja nichts auf dem Blatt Papier, das man sich anschaut in dem Zeitpunkt, wo man sich überlegt zu gründen. Ja, da ist halt vieles im Kopf, aber nichts auf dem Papier. Das muss man eben selber füllen. Und für mich persönlich war es immer wichtig, möglichst viel, möglichst früh entscheiden zu können. Und dass das Sounding, was ich glaubte und immer glaube zu benötigen, habe ich mir dann geholt, wann ich es für nötig gehalten habe. Gute Ratschläge und das Teilen von Erfahrungen auch immer angenommen. Und ich sag mal, rein durch vererbte und nicht erarbeitete rechtliche Legitimation / Mitbestimmung gewissen Beschränkungen ausgesetzt zu sein, deckt sich nur zum Teil mit meiner Weltanschauung. Und mich hat eben in meiner Entscheidungsfindung, selber zu gründen, meine Familie unterstützt.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Stichwort oder sozusagen der Blick zurück auf die Unternehmerfamilie und auch das Familienunternehmen. Annika, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, du hast gesagt, du bist im Gespräch mit deinem Vater jetzt mehr als vorher, seit du selbst gegründet hast und deine unternehmerische Leidenschaft gefunden hast und lebst. Wie ist denn sozusagen rein praktisch dein Engagement quasi im Familienunternehmen? Hast du Teil oder inwiefern hast du Teil an der Arbeit deines Herkunftsfamilienunternehmens?
Also tatsächlich, ich fokussiere mich gerade mit 100% meiner Zeit auf Empion. Also das hat schon für mich allerhöchste Priorität. Sonst würde Ruben jetzt auch sagen, dass es nicht
das stimmt.
Nein, aber ich habe ja eine beiratende Tätigkeit. Allerdings, das beschränkt sich wirklich und das ist auch ganz bewusst so, auf sehr, sehr geringem Niveau, oder Niveau ist jetzt das falsche Wort, aber geringem Zeitinvest, eher strategische, innovative Themen. Und ich meinte das tatsächlich eben eher so, dass es ja Situationen gibt, in denen man in seinem ganz normalen Unternehmeralltag irgendwie Ärger darüber hat, dass jetzt schon wieder ein Mitarbeiter krank ist, den man heute so sehr gebraucht hätte, ja. Und das hilft mir so sehr, manchmal genau zu so wirklich ja natürlich ganz natürlichen operativen Themen mit meinem Vater zu telefonieren und in dem Moment einfach zu verstehen, es bringt nichts, wenn ich mich darüber ärgere. Es wird sich nicht ändern, ja. Und so meinte ich das tatsächlich auch eher, dass man natürlich auch über ganz normale alltägliche Themen sprechen kann. Darüber hinaus natürlich jetzt auch die Dimension Nachfolge dazugekommen ist, weil mein Vater wird ja auch nicht jünger und wir da jetzt ein Setting haben, in dem wir alle 6 Monate, ich habe ja auch noch einen kleinen Bruder, zu dritt beziehungsweise noch durch ein paar ergänzende Instanzen sprechen und auch überlegen, wie da perspektivisch mit Blick auf die nächsten 10 Jahre Schritte sein könnten. Aber tatsächlich, also rein operativ gehört meine Zeit zu 100% Empion. Das ist schon so.
Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal konkret auf die Themen Anteilsverteilung, Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung zu sprechen kommen. Es klang jetzt immer wieder unterwegs an. Annika, du kommst ja aus einem Setting, wo 100% des Eigentums in der Hand der Familie liegen. Wie viel von Empion gehört dir heute noch?
Also seit den 2 Jahren, die wir jetzt als Empion existieren, haben wir 2 Finanzierungsrunden abgeschlossen. Man nennt das in der Startup-Welt, dann man startet irgendwie eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde, dann eine Seed-Runde und dann geht man in die Series A und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip Seed-Stage und man kann so Pi mal Daumen sagen, das weiß Ruven aber noch ein bisschen besser, dass man so pro Finanzierungsrunde ungefähr um 20% der Firma verwässert. Das kommt immer je nach Marktpositionierung und so weiter an. Und so kann man sich das also eigentlich auch gut herleiten und ausrechnen, wie viel da noch für Larissa und mich übrig ist in dem Sinne. Aber ich muss auch sagen, weil du jetzt auch sagst, dieser Unterschied 100% Familieneigentum versus man startet eigentlich und direkt verwässert man und gibt Anteile ab. Dieser Einstieg von Investoren ist uns, also sowohl Larissa als auch mir, überhaupt nicht schwer gefallen. Also im Gegenteil, sowohl der Einstieg 2022, da sind die ersten Investoren an Bord gekommen. Das waren 2 Venture Capital Fonds aus Berlin und aus London und noch eine Runde von 20 Business Angels. Der ist uns damals nicht schwer gefallen und dann jetzt auch im vergangenen Jahr, im Oktober, der Einstieg von Cavalry, also von Ruven, war für uns auch eine sehr bewusste und sehr vorfreudige Entscheidung und ein sehr schönes Erlebnis. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, und wenn du jetzt auch nach Zusammenarbeit fragst, natürlich auch gut strukturiert ist, denn der Einstieg von Investoren und auch diese Eigenkapitalfinanzierung bringt natürlich auch Struktur in ein junges Startup rein. Ja? Also es entstehen natürlich Strukturen im Sinne von geregelten Reportings, regelmäßigen Reporting-Terminen, die wir einmal monatlich machen, aber auch quartalsbasierten Updates, die wir an alle Investoren herausschicken. Und insgesamt muss ich aber sagen, dass uns diese Struktur sehr, sehr gut getan hat und auch diese Art von institutionellen Investoren sehr, sehr gut getan hat und das Verhältnis insgesamt, also es ist natürlich nicht mit jedem Investor gleich, ja, mit manchen ist es irgendwie ein bisschen persönlicher, mit manchen ein bisschen professioneller, mit manchen aber auch freundschaftlich und das genieße ich auch persönlich sehr. Und ich muss aber sagen, und das wissen wir wahnsinnig zu schätzen, und Rufen hat das ja eben so schön gesagt, du hast es, wie hast du es gesagt, Hirte oder so ähnlich, glaube ich. Ein guter Hirte, und genau so ist es auch und genau so nehmen wir das wahr. Also wir nehmen auch bewusst diese Unterstützung, die zum Beispiel von Seite von Cavalry und von Rufen entgegengebracht wird, sehr bewusst wahr und wissen das auch sehr zu schätzen, weil ich glaube, ja, jeder Investor sollte eigentlich immer incentiviert sein, auch das Unternehmen über die finanziellen Ressourcen hinaus voranzubringen. Aber die Realität ist, dass es auch viele negative Referenzen aus der Branche gibt. Und wir schätzen uns sehr, sehr glücklich, dass all unsere Investoren ausnahmslos wahnsinnig unterstützend sind.
Kannst du vielleicht einmal mit Blick quasi auf konkrete Entscheidungsspielräume sagen, wo sind denn zum Beispiel klassische oder üblicherweise Stellen, wo dann auch doch Absprachen erforderlich sind, wo ihr eben nicht einfach nur als Gründer sozusagen, wie man immer so sagt, ja, die machen ihr eigenes Ding. Wo sind Stellen, wo Absprachen erforderlich sind zum Beispiel und wie läuft das dann ab?
Also tatsächlich auf vielerlei Ebene. Es sind zum Beispiel Sachen wie Gehälter von Mitarbeitern. Sobald wir mehr als 100.000 Euro jemandem zahlen möchten als Gehalt, müssen wir das durch unser Board, also unser Advisory Board, zulassen. Oder auch, wenn wir zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, sogenannte VSOP oder ESOP, je nach Auslegung, ausgeben wollen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt werden mit sogenannten Virtual Stock Options. Sozusagen, dann müssen wir, dürfen wir das auch nicht eigenständig entscheiden, sondern müssen unser Advisory Board nach Zustimmung fragen. Eine andere Dimension könnte sein, da reicht sogar gar nicht das Board, sondern da müssen wir die gesamte Gesellschafter, einen ganzen Gesellschafterbeschluss zusammenholen, sind zum Beispiel Themen wie Nebenbeschäftigung. Ja, also jetzt konkret mein Fall, dass ich diese Beiratsposition im Familienunternehmen habe, musste ich durch die Gesellschafterversammlung zulassen. Und das sind natürlich Sachen, die einschränken, kann man so sagen. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, zum Beispiel gerade gestern, wir haben jetzt jemanden im Finance eingestellt, der eben auch Stock Options bekommt. Dann habe ich eine kurze Mail an alle Boardmember geschrieben und das dauerte dann ungefähr 5,5 Minuten, bis von allen ein Approved da war. Also höchst komplex sind die Prozesse jetzt nicht, aber es ermöglicht eben, dass auch erstens alle, die eng involviert sind, ein Update mitbekommen und zum anderen auch, dass wir da auch nochmal, je nachdem, nochmal ein paar Gegenfragen zulassen. Und das ist auch völlig fein, weil die Firma gehört ja am Ende uns allen.
Ja, Rufen, Annika hat schon ganz zu Beginn, als es um euer Kennenlernen ging, gepriesen, dass ihr bei Cavalry sehr unternehmerisch denkt und dass ihr da sehr stark auf einer Wellenlänge seid. Und auch ich würde dir jetzt einfach mal unterstellen, oder geht ja aus dem Gespräch auch schon hervor, dass du dich auch als viel mehr siehst als jetzt als reiner Geldgeber. Cavalry kommuniziert auch, dass es sehr viel Erfahrung im Aufbau von Firma, super Netzwerk hat und so. Nun habt ihr ja aber auch zwei verschiedene Rollen und als Investor leitet man die Firma ja nicht operativ. Wo ziehst du sozusagen da die Grenze oder wie wirkt auch dein, so das Wechselspiel zwischen deinem eigenen unternehmerischen Ambitionen und natürlich auch dem Verständnis dafür, dass ja die Gründer da ihre Vision verwirklichen wollen. Wie wirkt sich das auf dein Selbstverständnis als Investor aus und auf die Zusammenarbeit?
Annika hatte ja schon viel angeschnitten und letztlich verwalten wir neben unserem eigenen Geld auch das Geld unserer InvestorInnen, also sprich das Geld Dritter. Und dafür benötigen wir eine und haben wir auch eine gute Governance. Und diesen Spagat zu gehen zwischen auf der einen Seite diese gute Governance zu befolgen und zu 100% die Rechte unserer InvestorInnen und uns zu wahren, und auf der anderen Seite unseren Gründerteams das höchstmögliche Maß an Autonomie zu ermöglichen. Das ist, wie wir auf diese Fragestellung draufschauen. Und letztlich, um es mit einem Satz zu beantworten, sehen wir uns als Beifahrer. Und wenn wir dann im Advisory Board drin sind, kommt unsere effektive Unterstützung, also meist folgende Ecken. Einmal, dass wir unsere Erfahrung teilen von über 100 Firmen, wo wir bisher investiert haben, und auch die eigenen Gründungsgeschichten, die wir erlebt haben. Und zum Zweiten haben wir qua Naturam unseres Geschäfts und der Erfahrung sehr viele Investmentrunden begleiten dürfen. Also bei den 100 Firmen, die Zahl kann man multiplizieren, um dann auf die Anzahl der Runden bis hin zu IPOs zu kommen, dass wir dort diese Erfahrung insbesondere im nachhaltigen Wertaufbau und auf dem Weg dahin in der Fundraising-Strategie, also was Annika, was du ja eben sagtest, nach der Seed kommt die Series A, danach kommt die Series B, dann geht man erstmal chronologisch das Alphabet durch und eben auch die Strukturierung solcher Runden plus über die Jahrzehnte aufgebaute und hier geht auch der Dank an die Gründerteams, mit denen wir arbeiten durften und dürfen, die PS, die die auf die Straße gebracht haben, dass eben die Folgeinvestoren wissen, wenn von Cavalry eine Firma empfohlen wird, dann hat die in der Regel sehr viel Potenzial. Also und wir haben auch eine über 3,5-mal höhere Quote unserer Firmen, die eine erfolgreiche Anschlussfinanzierung erhalten, als der Schnitt in Europa. Und dadurch attrahiert man natürlich auch gleich nochmal eine ganz andere Art von Gründerteams, ex ante, ja, weil natürlich Teams wie Annika sich auch gefragt haben, wen nehmen wir jetzt mit an Bord? Also wir waren da mitnichten die Einzigen, die hier angeboten haben, Annika und Larissa Geld zu geben, sondern wir mussten uns da in einem kompetitiven Prozess durchsetzen. Und letztlich hilft uns da auch unsere Plattform, wie wir es nennen. Das sind eben unsere 300 Investorinnen, dann noch ein paar hundert Gründerinnen sowie ein weiteres Netzwerk von über 10.000 Personen, die wir gewinnbringend einsetzen für unsere Beteiligung.
Danke dir dafür. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal den Blick wenden zu sozusagen unserer ja doch eher klassischen Zielgruppe beim Wir-Magazin. Wir treffen immer wieder Unternehmer und Unternehmerinnen, für die es ein hohes Ideal ist, 100% der Anteile zu halten. Also wir hatten kürzlich noch eine Veranstaltung, wo ein Unternehmer darüber sprach, wie wichtig das sei, 100% im Familieneigentum, dann aber tatsächlich gar nicht so richtig überzeugend erklären konnte, warum das eigentlich auch für das Unternehmen gut wäre, wenn die Familie 100% hält. Und ich würde gerne zum Abschluss jetzt an euch beide die Frage mal in den Raum werfen, ist das eigentlich ein Wert an sich oder muss man sich da gegebenenfalls zum Wohle der Firma, in Klammern Business First, Fragezeichen, auch mal unterordnen?
Also für mich ist das eine Frage, die wahrscheinlich unmittelbar mit der Frage nach Freiheit irgendwie zusammenhängt. Und wenn man aber, ich glaube, auch ganz ehrlich ist, es kann ja genauso sein, dass es Familienkonstrukte gibt, in denen der Geschäftsführer längst nicht mehr alles alleine entscheiden kann, sondern irgendwie auch Gesellschaften damit da sind, die ein Risiko sind und vielleicht sogar mehr als externe Investoren, weil im Zweifel deutlich emotionalere Themen nochmal relevant sind und genannt werden. Insofern, ich glaube, es ist am Ende eine Geschäftsmodellentscheidung. Ich glaube nicht, dass 100% Geschäftsanteile zu halten in jedem Fall die Go-To-Lösung sein sollte. Ich glaube, es hängt wahnsinnig am Wachstumsplan, an der Art des Modells. Und natürlich bringen Eigenkapitalfinanzierungen auch eine gewisse Art von Fremdbestimmung oder Aufgabe von Selbstbestimmung mit sich. Allerdings muss ich auch sagen, und das habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen, und so ist das nun jetzt auch zwischen uns und Cavalry und zwischen unseren anderen Investoren, am Ende sind wir dann alle Eigentümer des Unternehmens und wollen alle für das Unternehmen das Beste. Und ich weiß nicht, ob man das gewissermaßen dann auch so sagen kann, dass man auch in einem Konstrukt von Start-up und schnell wachsendem VC-gefundeten Unternehmen auch zu einer Familie zusammenwachsen kann. Also wenn man so will, eigentlich auch ein Familienunternehmen wird. Und so fühlt es sich zumindest manchmal an. Und das ist schön.
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Annika, wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Annika von Mucius und Ruven Dresselhaus, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke vielmals.
Dankeschön.
Wenn Sie, liebe Menschen an den Endgeräten, uns bis hierhin zugehört haben, dann kann ich Ihnen das Wir-Magazin für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der FAZ ans Herz legen. Ein Porträt über Annika von Mucius als Gründerin und NextGen, aber auch viele weitere Themen rund um Nachfolge, Gründung und Investitionen finden Sie bei uns online, print oder als E-Paper unter www.wirmagazin.de. Oder Sie abonnieren uns gleich hier und sind wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt, wir reden mit. Wir freuen uns auf Sie.